Grüß Gott und ich wünsche allen ein herzliches Willkommen zu unserer Bibelstunde da heute Nachmittag. Ich habe es früher schon einmal gesagt, ich finde es immer ganz spannend, dass es um 2 Uhr ist, denn bekanntermaßen ist um 14.36 Uhr für jeden so der statistische Todpunkt, wo alles einfach nur noch durchhängt und ich hoffe sehr, dass es mir gelingt, mit der Auferstehung den Schlaf des Todes an diesem Nachmittag zu überwinden. Den Auferstandenen verkündigen, es wird um das Kapitel 16 im Markus-Evangelium gehen und die wichtige Sache gleich vorweg, wir verkündigen ihn, nicht nur ein Ereignis. Also ich denke mal, dass die Auferstehung ein Ereignis der Geschichte ist, das muss man in diesem Kreis nicht groß verhandeln. Auferstehung gehört in die Geschichtsbücher und nicht in die Religionsbücher oder in die Katechismen. Ich kenne nur eine Weltgeschichte, die ich so ein bisschen angeschaut habe, da ein mehrbändiges Werk, wo der Autor interessanterweise die Auferstehung Jesu als Ereignis vermerkt und auch nichts davon wegstreicht, sondern es stehen lässt. Also Auferstehung ist ein Ereignis in der Geschichte. Aber viel wichtiger als das Ereignis selbst ist das, was es bedeutet, dass er lebt. Dreimal ist in Markus 16 dann davon die Rede, dass er ihnen als der Lebendige erschienen ist, der Maria von Magdala, dann den beiden, die da über Land gingen, wahrscheinlich identisch mit den Emmaus-Jüngern und dann natürlich den 11. Und er erschien, das heißt auch, es war keine Täuschung, keine Halluzination, kein Eindruck, es war schlicht real. Er lebt. Vers 8 im Kapitel 16 heißt, er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Nein, es war kein Wunschdenken, sondern schlicht Wirklichkeit. Nun, erstens, nein, danke, nicht noch eine Religion. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wie wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Diese Frauen waren unterwegs zu einem Grab. Und sie waren dabei und auch bereit, Geld auszugeben für einen Toten. Die wollten einem Toten die letzte Ehre erweisen, ein Andenken setzen, ganz sicher mit viel Ehrfurcht und Ernsthaftigkeit, mit großer Hingabe. Ihr Konzept hatte allerdings nur einen kleinen Fehler. Das Grab war leer, der Tote lebte. Und zugleich war es ihr Problem, denn sie behandelten Jesus zunächst wie einen Leichnam, den man pflegen und verehren muss, mit viel Pietät, obwohl er herrlich auferstanden war und lebte. Sie wollten eine Erinnerung hochhalten. Sie waren im Begriff, ein Mausoleum zu errichten, Kult, um einen Toten zu treiben. Aber davon hat die Welt schon genug. Aber so sind sie drauf und dran, eine weitere Religion in diese Welt zu setzen. Nur hat die Welt auch davon schon genug. Sie waren bereit, ein weiteres Grab zu pflegen. Und Gräber von Religionsstiftern gibt es genug. Und wir haben bei allem Respekt schon genügend Menschheitserlöser, die alle an der Barriere des Todes gescheitert sind. Nur die Erlösung, die wir am dringendsten bräuchten, die vom Tod, die haben sie nicht gebracht. Und so pilgern alle Religionen zu einem Grab. Nur Christen leben mit einem leeren Grab. Darum ist das Evangelium auch keine Religion. Und wir haben auch keinen Religionsstifter, den man betrauern und beweinen müsste. Wer Jesus wie einen Toten behandelt, der liegt, was das Evangelium angeht, total daneben. Zweitens, das größte Problem ist gelöst. Sie sprachen untereinander, wer wälzt uns denn den Stein von des Grabes Tür? Sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. die Verse 3 und 4. Frauen sorgen sich hier um ein Problem, das längst gelöst ist. In ihrem Denken war da immer noch ein Stein vor der Gruft. Und das ist tatsächlich das größte Problem für jeden Menschen in dieser Welt. Das größte Problem, das ist dieser Stein über einem Loch in der Erde. Und ich meine damit ganz schlicht den Tod und auch die Angst vorm Tod. Das ist das Problem, mit dem wir nicht fertig werden, das aber uns fertig macht. Psychologen sagen uns, dass fast alle Ängste und Traurigkeiten von ihrer Wurzel her Todesängste sind. Darum können viele nicht ruhig schlafen. Und darum können auch viele nicht in Frieden entschlafen. Und es ist diese Angst vor dem Tod, die ihre Schatten oft auch schon in jedes junge Leben hereinwirft. Und so machen sich die Frauen Sorgen um ein Problem, das längst gelöst ist. Der Stein ist abgewälzt. Er ist gar nicht mehr da. Der Tote lebt. Der Tod ist entmachtet. Der Tod ist erledigt. Er ist nicht mehr das größte Problem. Er ist überwunden, denn Jesus ist auferstanden. Das heißt Auferstehung. Du bist zum Leben geboren, nicht zum Sterben. Der Tod ist entmachtet, der Stachel ist fort, das Gift ist ihm entzogen. Von nun an wird gelebt. Der Stein, der so viele bedrückt, weggewälzt. Und damit ist uns von der Verheißung her wenigstens auch die Angst abgenommen. Und mit dieser Angst, dass dieses Problem gelöst ist, ist uns auch der Druck von der Brust genommen, den dieser Stein verursacht. Wir können aufatmen und das Herz kann frei werden. Übrigens, wer diesen Stein wegwälzen kann, kann mit jedem anderen Problem auch fertig werden. Mit jeder Traurigkeit, mit jeder Müdigkeit, mit jeder Resignation und Verzagtheit. Und der wälzt uns auch die anderen dicken Brocken von der Seele. Der, der diese Gruft aufgesprengt hat, kann auch alle anderen Verkrustungen und Verhärtungen lösen. Und der, der der Nacht und der Kälte des Todes überwunden hat, der kann auch in unserem Leben jeder Nacht und jeder Kälte begegnen. Und der Not des Todes bewältigt hat, der kommt auch mit jeder anderen Not zurecht. Und wenn wir schon sterben müssen, dann dürfen wir eines vor Augen haben: Es ist ja nur ein Durchgang. Oh ja, ich bin kein Held. Ich weiß nicht, wie mein Ausgang aus diesem Leben wird. Und oft ist es natürlich so, dass uns der Abschied an der Tür sehr schwer fällt. Aber der Tod ist nicht mehr das Ende von allem. Leben endet nicht mehr zwischen sechs Brettern. Von der Auferstehung gesehen her ist alles der Anfang. Und wenn jeder da auch noch durch muss, und es macht uns immer noch Angst, es ist aber kein Ende, es ist kein Verlöschen, kein Abtreten ins Nichts. Jeder hat Zukunft. Fragt sich übrigens nur welche. Drittes, glaubt und geht und verkündigt den Auferstandenen, redet von dem Leben, auf das es ankommt. Zuletzt, ab Vers 14, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen, schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wir sehen hier Jünger zunächst, die sind immer noch gefangen in ihren alten Vorstellungen. Leben mit einem Weltbild, das nicht stimmt, ein Weltbild ohne Auferstehung ist prinzipiell falsch. Aber nichts von dem war bei ihnen präsent. Nämlich, dass Jesus bei jeder seiner Leidensankündigungen auch von seiner Auferstehung geredet hatte. Und auch das Zeugnis von Maria und zwei anderen Jüngern bewegt und bewirkt nichts. Sie zweifeln, glauben es nicht. Erst als Jesus selbst als Lebendiger unter sie tritt, tut sich auch bei ihnen etwas. Aber dann ist das Spannende, dass Jesus sich nicht mit dem Unglauben der Elf und der Härtigkeit ihres Herzens, Sklerokardia steht da im Griechischen, ein tolles Wort, ein sklerotisches Herz, verknöchert, verhärtet. Er hält sich damit nicht lange auf, es gibt Wichtigeres zu besprechen. Und wir haben es in dieser Woche gehabt mit seinem Leben in dieser Welt. Da war das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Und dann das Kreuz. Und jetzt in der Auferstehung. Und in all dem hat Jesus vor allem einen Anfang gesetzt. So fängt das Evangelium bei Markus auch an. Das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das Markus-Evangelium ist im Grunde der Anfang erst. Jetzt kommt Jesus auf die Fortsetzung zu sprechen. Was ich bei euch war, für euch war, das seid ihr jetzt für die Welt. Darum geht hin. Es geht nämlich weiter, es ist nichts zu Ende. Jetzt beginnt ja das Eigentliche erst, auf das alles vorher abgezielt hatte. Und die Jünger, so haben wir es gesagt, setzen die Sendung Jesu fort. Er ist in die Welt gekommen. In ihm war das Reich Gottes nahe, mitten unter ihnen. Und er hat mit seinem Kommen etwas völlig Neues angestoßen. Gott mit uns, Gott bei uns, Gott in unserer Mitte, Gott mit Händen zu greifen, so nah war Gott überhaupt noch nie seit dem Paradies. Und jetzt wird das zu einer guten Nachricht für eine ganze Welt. An alle Kreatur soll es verkündigt werden, Gott ist da, Gott ist für euch. Und Gott ist nicht nur bei euch, Gott ist auch in euch. Der Lebendige, der wird euer Leben. Und das sollen sie verkündigen. Und das Wort, das bei uns immer mit Predigen übersetzt wird, im Griechischen ist Kerysso, heißt eigentlich es öffentlich bekannt machen. Es laut hinausposaunen, nicht nur hinter vorgehaltener Hand und nicht nur im vertrauten Zirkel besprechen, nicht damit hinterm Berg halten, egal ob es öffentlich oder persönlich ist, dringlich es ausrufen und vor allem Klartext reden. Denn das Evangelium ist keine Geschmacksfrage. Ich bin religiös und musikalisch, kann man gelegentlich von Prominenten auch hören. Andere sagen es ein bisschen platter, ich bin mit diesem religiösen Zeugs nicht vertraut, ich kann auch nichts damit anfangen, ich brauche das auch nicht. Und ihr Lieben, das ist ein netter, aber leider vergeblicher Versuch, dem Unvermeidlichen auszuweichen. Kein Mensch kommt an Gott vorbei. Verkündigen heißt auch, die Leute stellen, ihnen in den Weg treten. Klartext reden, was den Anspruch und das so gute Angebot Gottes angeht, aber auch den Ernst der Lage vermitteln. Denn so sagt es Markus auch, dieses Evangelium ist der einzige Weg, auf dem man dem Verdammtwerden entgehen kann. Denn sich Gott verweigern, das kann ins Auge gehen. Und das ist nicht schön. Markus ist hier wieder mal ziemlich schnörkellos. Es muss ja auch nicht sein, dass verloren gehen. Das Angebot Gottes ist ja da. Es gibt eine gute Nachricht. Und es gibt auch niemanden in dieser Welt, dem sie verweigert würde. Man kann sich immer nur selbst verweigern. Und umgekehrt braucht es überhaupt nicht viel, um diese Dynamik des Lebens hineinzugelangen. Was Gott anbietet, soll und braucht nur, so sagt der Text ja auch, im Glauben angenommen werden. Nein, Gott verlangt keine Leistung, keinen religiösen Stress und es braucht kein Bemühen und kein Beeindrucken, weder gut sein noch brav sein ist gefragt. Evangelium ist für solche, die all das nicht drauf haben. Aber was Christus angeht, das allein macht selig, erlöst, sozo steht hier im Griechischen. Und das führt in eine Lebensgemeinschaft mit Christus, die den eigentlichen Sinn unseres Daseins ausmacht, denn wir sind von ihm geschaffen, um mit ihm zu leben. Also, sagt es klar, sagt es laut, sagt es deutlich, verkündigt das Evangelium. Geht in die Welt, sagt es aller Kreatur. Und wer glaubt und getauft wird. Diese Lebensgemeinschaft, um die es geht, in die wir hereinrufen dürfen, die wird mit diesem Begriff getauft werden und beschrieben. Und jetzt müssen wir ganz genau aufpassen, damit wir erfassen, was Taufe wirklich ist. In einem Schlüsseltext, dem Brief an die Römer, Kapitel 6, die Verse 3 bis 5, bringt Paulus die Sache auf den Punkt. Da ist Taufe Sterben mit Christus, mit ihm begraben werden, mit ihm auferstehen und dann mit ihm eins werden. Mit ihm zu einer Natur zusammengefügt werden, sodass er jetzt mein Leben ist. Und so ist Taufe eine geistliche Wirklichkeit. Das Zeichen, das wir haben, beschreibt diese Wirklichkeit sehr gut, sehr eindrücklich, aber das Zeichen schafft die Wirklichkeit nicht. Der Taufakt bewirkt nichts. Sorry. Er beschreibt auf wunderbare Weise, was gemeint ist. Man kommt zum Wasser, stirbt mit Christus und wird mit ihm begraben, heißt untergetaucht. Je nach Bedarf übrigens, der eine kürzer, der andere länger. Und dann wird man wieder herausgehoben und das steht dafür, dass wir jetzt mit Christus vereint sind und mit ihm dieses Leben teilen, das er ist. Aber das ist das Zeichen, alle Zeichen übrigens in Israel haben verkündigenden Charakter, nicht wirkenden. Genauso wie beim Abendmahl. Christus nicht kommt, wenn man das Brot nimmt. Er ist ja schon längst da. Und genauso wie dem Zeichen der Taufe nicht das Sterben, begraben werden, auferstehen mit Christus bewirkt, sondern es wird in diesem Zeichen bezeugt. Doch als Zeichen für Aufnahme in die Gemeinschaft, sehr schön, auch als Bekenntnis, alles gut und richtig. Aber in letzter Konsequenz ist Taufe die Vereinigung mit Christus. Nachdem ich mit ihm in den Tod gegangen bin, nimmt er mich mit ins Leben, wird er mein Leben. Interessant ist dann, dass der zweite Satz, wer nicht glaubt, da steht nicht dazu, auch noch und nicht getauft wird, denn wenn man nicht glaubt, dann kommt es ja gar nicht zu einer Taufe, dann kommt es nicht zu dieser Lebensgemeinschaft. Konkret und praktisch heißt es, dass wir, wenn wir mit Christus sterben, begraben werden und auferstehen zu einem neuen Leben, dass wir dann mit ihm zusammenwachsen, zu einer Natur zusammengefügt werden, ganz in ihn eingepflanzt, sodass ich seiner Natur teilhaftig geworden bin. Sein Leben durchströmt mich jetzt. Wir werden eins in einer unlösbaren Einheit. Eins werden mit Christus wiederum heißt, dass er alles mit mir teilt. Alles, was er ist, das ist jetzt für mich und durch mich. Das Einswerden ist total. Sein Tod war mein Tod, sein Begräbnis war meines. Seine Auferstehung ist mein lebendig gemacht werden und mit ihm bin ich auch lebendig gemacht worden. Seine Kraft ist jetzt meine Kraft. Er teilt sein Leben mit mir und alles, was er war, ist und teilt er mit uns. Eins werden mit Christus ist Lebensmitteilung seines Lebens. Wofür er lebte, dafür lebe ich jetzt auch. Was ihm am Herzen lag, ist auch mein Anliegen. Seine Ziele werden meine Ziele. Seine Ideen, Träume, Wünsche, Anliegen, das werden meine Ideen, Träume, Wünsche, Anliegen. Seine Prioritäten werden meine. Was bei ihm an erster Stelle stand, steht jetzt auch bei mir an erster Stelle. Und seine Art, die Dinge der Welt und das Leben zu sehen, das wird jetzt auch mein Zugang zur Welt. Sein Wesen wird mein Wesen, sein Charakter wird der meine. Und was er in der Welt damals war, das ist er jetzt durch mich heute. Darum setzt hier das Evangelium sich fort. Wie er mit Menschen umging, wie von ihm ständig etwas Gesundes, Heilmachendes, Frohmachendes, Tröstendes ausgeht, wie er Menschen aufgerichtet hat, so auch von mir. Und dann wird die Losung von heute, der glimmenden, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht verlöschen. Ein Wort, das sich im Leben Jesu zahllose Male erfüllt hat. Und jetzt dürfen wir diesen Dienst von ihm übernehmen und fortsetzen. Er ist selbst die lebendige Quelle und macht mich zu Strömen lebendigen Wassers. Andere können erfrischt von mir weggehen. Er war selbst Wasser auf verdurstendes Land. Und jetzt ist er das auch durch mich. Und keiner, der mir jetzt begegnet, muss noch verdursten oder sich an meinen Worten vergiften oder sich den Tod holen. Denn ich bin durch ihn zu einer lebendigen Quelle geworden. Und er war das Brot des Lebens und das ist er auch in mir. Wer nährt nicht nur mich, sondern macht durch mich auch andere satt. Ich reiche immer nur weiter, was ich von ihm empfange, gute Gaben für Seele und Leib. Und dann hat unser Text auch noch das spannende Wort da drinnen, Vers 17, dann die Zeichen, die folgen werden denen, die da glauben, sind die, in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranken werden sie die Hände legen und so wird es besser werden mit ihnen. Hier werden insgesamt 5 Zeichen genannt, Semaia, die denen folgen werden, die da glauben. Und diese Zeichen sind übernatürliche Ereignisse, die den göttlichen Ursprung der apostolischen Botschaft dann bestätigen. Und wir haben es am Ende ja auch drinnen, der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Und so werden diese Zeichen ein Beweis für die Wahrheit des Glaubens, den die ersten Jünger verkündigt haben. Zeichen sind nicht gedacht, hier als Zeichen für den persönlichen Glauben zu gelten, sondern es sind Zeichen, die die Verkündigung bestätigen. Es sind Zeichen, die die Verkündigung beglaubigen. Und von den ganzen Belegen im Neuen Testament gehört das meiste dieser Zeichen vor allem in die apostolische Ära. In der Erfüllung des Auftrags sind sie in der Lage, im Namen Jesu Wunder zu tun. Böse Geister austreiben und damit den Sieg Jesu über Satan zu demonstrieren, findet man auch in der Apostelgeschichte. So wie die 12 und die 70 vorher bereits Dämonen ausgetrieben haben, so setzt sich das auch in der jungen Kirche zunächst fort. Und wenn sie in neuen Zungen reden soll, dann ist es wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass sie sich in fremder Sprache verständlich machen konnten, die sie zuvor nicht kannten. Und diese Vorhersage bewahrheitet sich an Pfingsten und später dann auch wieder in der Urkirche. Und die Sache mit den Schlangen, wenn man die übersetzt, dann ist es auch interessant, wenn sie genötigt werden, Schlangen mit den Händen hochzuheben und gezwungen werden, etwas Tödliches zu trinken, soll es ihnen unter keinen Umständen, im Griechischen eine doppelte betonte Verneinung, soll es unter keinen Umständen schaden. Das ist ein Versprechen für ein Stück Unverletzlichkeit durch göttlichen Schutz, gilt allerdings in Situationen, in denen Verfolger die Gläubigen zu solchen Dingen gezwungen werden. Es ist nichts, was man in einer Bühnenshow vorführen kann. Es gab ja in Amerika eine Zeit lang auch diese Snake Lifters, die dann auf Bühne dann Giftschlangen aufgehoben haben, und dann sind einige Prediger zu Tode gebissen worden, wirklich. Und daraufhin wurde es verboten. Das ist überhaupt nicht in Sicht. Und wir kriegen auch nirgendwo im Neuen Testament eine vergleichbare Beschreibung. Die Geschichte mit Paulus auf Malta, das ist eher ein Unfall und schon gar nicht, dass er da gezwungen würde. Aber Jesus verheißt es, und ich habe von ein, zwei Leuten in der Kirchengeschichte gehört, die das direkt dann so erlebt haben. Aber ein Fünftes, Jesus geht fort, um wiederzukommen. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Heißt ganz schlicht, Jesus wird ihnen entzogen, damit sie in einer anderen Weise empfangen können. Sein Weggang ist kein Verlust. Es ist nur der Anfang einer neuen Form der Gemeinschaft. Und seine Gegenwart nimmt eine andere Gestalt an. Und das Leben, das er hatte, als er Erstling aus den Toten wurde, das würde bald zum Leben aller werden, die sich zu ihm halten. Er geht fort, um wiederzukommen. Aber dieses Kommen ist nicht die Wiederkunft am Ende der Zeit, sondern seine Ankunft in ihren Herzen. Und dann macht das Markus-Evangelium vom Vers 19 bis zum Vers 20 einen gewaltigen Sprung. Sie zogen aber aus. Und das gehört ja eigentlich schon zu Pfingsten. Es ist allerdings nicht der Zeitpunkt, sondern der schöne Gehorsamentscheidung. Sendung wird der Herzschlag ihres Lebens. Wie schön sich doch die Dinge ändern. Zuerst Unglauben und Härte des Herzens, störrisch, bockbeinig, zweifelnd. Und jetzt aus der Begegnung mit dem Auferstandenen ein überwundenes Herz, ein fröhliches Losstiefeln mit dem Evangelium. Und schaut man dann in die Apostelgeschichte hin, dann merkt man, dass praktisch jede Predigt den Auferstandenen und lebendigen Herrn als Zentrum und Höhepunkt der Verkündigung hat. Ich habe noch drei Anmerkungen, was es bedeutet, den Auferstandenen zu verkündigen. Und wir müssen uns im Klaren sein, keine Auferstehung würde heißen, kein Heil. Ohne Auferstehung kein Heil. Wir wissen, dass die Jünger noch ganz im Alten Testament leben, ist alles noch Verheißung, ist noch nicht Erfüllung. Der neue Bund ist verheißen, aber noch nicht aktiviert. Sie haben das Wort, aber sie haben noch nicht den Geist. Sie haben jede Menge Gesetze, aber noch keine Kraft. Doch, sie hatten ein vollkommenes Vorbild, aber sie haben noch nicht das Leben, das sie dann diesem Vorbild Christi gleich machen wird. Sie sind nicht lebendiger als die anderen. Sie sind nur besonders gut informierte Tote. Sie haben den Sinai und die Bergpredigt. Aber Veränderung ist nicht eine Frage von Wissen und Erkenntnis, sondern eine Frage der Kraft. Sie wissen mehr als die anderen und sind doch genauso unfähig, nach ihrer Erkenntnis zu leben. Sie wissen um das Leben, aber sie haben es noch nicht. Wie gesagt, drei kurze Gedanken hier noch dazu. Ohne Auferstehung gibt es keine Gewissheit der Vergebung. Ohne Auferstehung weiß kein Mensch, dass seine Schuld wirklich vergeben ist, dass das Opfer angenommen wurde. Ohne Auferstehung gibt es auch keine Lehre von der Rechtfertigung des Sünders. Das Werk, das Vergebung bringt, war sicher vollbracht, aber es war noch nicht zugesprochen. Woher hätten sie es denn auch wissen sollen? Ja, wie war denn das jetzt? Können wir diesen zerrissenen Vorhang glauben? falls sie ihn überhaupt zu Gesicht bekommen haben. Und das am Kreuz, war das nun das Opfer, das unbedingt für unser Heil gebracht werden musste? Oder war es doch nur der Tod am Fluchholz? Verflucht ist, wer am Holz hängt. Das Kreuz ohne Auferstehung bleibt stumm. Römer 4 löst es dann wieder sehr schön auf, in Kapitel 4, die Verse 24 bis 25. Wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Ohne Auferstehung kein Verstehen der Bedeutung des Kreuzes. Nur der Lebendige kann die Bedeutung seines Todes erklären. Was das Kreuz bedeutet und bewirkt hat, kann nur der Auferstandene erklären. Für die Jünger war die Passion ein einziger Schock. Sie haben die Dinge nicht verstanden, sie haben sie nicht mehr verstehen wollen. Bis zuletzt blieben sie ihren Vorstellungen ausgeliefert, was Messias machen sollte. Und jeder hat gedacht, dass es gleich an die Regierung der Welt gehen würde. Und keiner hat es ernst genommen, dass ein Opferlamm für Sünden zuerst gebraucht wird und dass Jesus der Messias dieses Lamm sein würde. Sie haben es nicht eingebaut in ihr Koordinatensystem, aber es bleibt dabei. Ohne Auferstehung bleibt das Kreuz stumm. Und ohne Auferstehung verlieren wir sogar das Kreuz. Das ist schon eine spannende Sache, dass eine große Kirche in unserem Land sich sehr aufgeklärt gibt und der Aufklärung in vielen Gedanken folgt und mit der Auferstehung Jesu, dass das Grab leer ist, nichts anfangen kann. Und gleichzeitig betont Rechtfertigung, das ist die Mitte des Evangeliums, sozusagen der Kanon im Kanon. Tut mir leid, ihr Lieben, ohne Auferweckung Jesu haben wir auch keine Rechtfertigung aus Glauben. Nur der Lebendige kann sagen, was sein Tod bedeutet. Und alles heroische Verklären des Opfertodes Jesus kann nicht darüber hinwegtäuschen. Ohne Auferstehung bleibt alles fromme Reden über Jesus leer. Wir hätten gar keine Gemeinschaft mit ihm. Ich habe mit einer Frau vor vielen Jahren mal gesprochen, die war auch historisch kritisch so aufgestellt und zugleich Pietist. Und sie hat gesagt, ob die Knochen im Grab liegen, ist mir egal, er lebt in meinem Herzen. Nee, Leute, das ist ein fauler Deal. Wenn die Knochen im Grab sind, dann ist er tot und im Tod geblieben. Und ein Toter liebt nicht, Tote schenkt auch keine Geborgenheit. Was soll ich mit einer Umarmung durch eine Leiche? Und Jesus ist dein Freund. Hey, das ist die Freundschaft mit einem Gerippe. Kuschelparty mit einem Leichnam. Sehr kuschelig. Also das ist eine, ohne Auferstehung, keine Bedeutung des Kreuzes. Ohne den lebendigen Herrn keine Rechtfertigung aus Glauben. Zweiter Gedanke, ganz kurz, Sie haben ein Opfer, aber eben noch kein Leben. Jesus hat es gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben, Johannes 14, Vers 19. Und das bedeutet nichts anderes, das Kreuz ist nur der erste Schritt, unbedingt notwendig, unbedingt kostbar. Die größte Kraft, wenn es um unsere Schuld geht. Doch, die Mauer der Trennung, die kein Mensch überwinden kann, ist eingerissen. Aber das Kreuz bringt nur Vergebung, noch keine Veränderung. Die Schuldfrage wird gelöst, aber die Kraftfrage ist noch nicht geklärt. Wir haben Versöhnung mit Gott, aber noch kein verwandeltes Herz. Wirklich vollbracht ist alles erst mit der Auferstehung und dann zu Pfingsten. Doch, der Trost ist da, aber die Kraft zum anderen Leben, die haben sie noch nicht empfangen. Es ist nicht genug, wenn alles vergeben ist. Das war ja immer die drängendste Frage, auch im Alten Testament. Gibt es denn nie was anderes? Bleibt es immer nur dabei, dass wir immer nur in neue Schuld fallen? Wird unser Gottesdienst nie mehr als Opfer zum Zudecken der Sünde sein? Gibt es nicht mehr als unsere guten Absichten und dann unser klägliches und eifriges Bemühen und dann doch immer wieder Versagen, Scheitern? Ja, und dann tröstet man sich halt damit, ja, das weiterbringen wir es nicht in diesem Leben. Sünde bleibt unser Schicksal. Wir müssen uns versöhnen mit unserer Sündhaftigkeit und all diese Floskeln. Leben aus Vergebung ohne Leben aus Kraft bringt Beruhigung, aber noch keine Veränderung. Und das Letzte, ein wunderschöner, kraftvoller Schlussakkord, sind diese Verse 9 bis 11 in Römer 8. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Habt ihr mitgezählt? Ich habe es gezeigt, damit man sich nicht verirrt. 5-mal in 3 Versen diese eine Botschaft. In euch, in euch, in euch. Irgendjemand hat einmal gesagt, das ist die Fackelträgerbotschaft. Das ist Schmarrn. Man muss kein Fackelträger sein. Lesen können reicht schon aus. Und hier steht in 3 Versen 5-mal dieses in euch, in euch, in euch. Und das heißt, die gleiche Kraft, die bei der Auferstehung Jesu gewirkt hat, wirkt auch in uns. Und da ist eine sehr persönliche Dimension der Auferstehung angesprochen. Denn wie gesagt, ohne Auferstehung hast du nur ein Vorbild, nicht aber die Kraft, es ihm gleich zu tun. Es ist interessant, der Geist, der uns gegeben ist, das ist der gleiche Geist, der in Aktion war, als Gott diese Schöpfung aus dem Nichts ins Dasein gerufen hat. Der war auch am Wirken, als Jesus vom Tod auferweckt wurde, als Gott das Leben aus dem Tod gerufen hat. Und das heißt, nicht mehr und nicht weniger ist die gleiche Dynamik, die in Schöpfung und Auferstehung wirkt, die wirkt auch in uns. So, und jetzt könnte das, was ich am Anfang schon gesagt habe, noch einmal fröhlich wiederholen. Wer diesen Brocken bewegen kann, bewegt auch alles andere. Und die gute Nachricht des Evangeliums ist wirklich, dass Gott überhaupt nichts braucht, um daraus etwas zu machen. Nicht oft ist ja so, dass wir sagen, Gott, ich bin so müde. Und Gott sagt, ach, das ist kein Problem. Ich bin ewig wach. Und dann sagt Gott, ich bin so jung. Und er sagt, ich bin uralt. Und wenn du sagst, Gott, ich bin so alt, sagt er, ich bin ewig jung. Wenn du Gott sagst, ich bin so hart, sagt er, ich bin richtig kuschelig. Wenn du sagst, Gott, ich bin so pflaumenweich, sagt er, ich bin knallhart. Wenn du sagst, Gott, ich bin so müde, sagt er, ich bin ewig fit. Wenn du sagst, Gott, ich bin so dumm, sagt er, Amen dazu. Endlich sind wir einmal einer Meinung. Aber ich bin alle Weisheit. Das ist das Herrliche. Gott braucht nichts, um daraus etwas machen zu können. Er ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Und wenn du noch so dunkel und finster bist, er ist das Licht. Und wenn du noch so kalt bist, er ist die Wärme, die du brauchst. Und wenn du noch so gebunden bist, er schenkt Befreiung. Oh ja, sie wussten es vom Alten Testament her, dass man von einer Kraft zur anderen gehen kann. Und dass es den Müden Kraft gibt und Stärke genug den Unvermögenden. Dass Männer müde werden und matt und Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Da war es schon angesagt und jetzt ist das Wirklichkeit geworden. Ausgebrannt, er ist ein Feuer. Müde, er ist Dynamik pur. Verzagt, da ist aller Trost. Und so ist er genug für jeden Mangel, jede Grenze. Und Leben mit den Auferstandenen heißt nicht sich verausgaben, sondern es bedeutet nur ausgeben, was wir empfangen haben. Rauslassen, was er in uns angelegt hat. Es ist das Leben in der Kraft des gegenwärtigen und höchst lebendigen Herrn Jesus Christus. Das heißt es, den Auferstandenen zu verkündigen. Ich bete noch. Herr Jesus, wir danken dir für diesen unglaublichen Morgen, Ostermorgen. Grab leer, du lebendig, Tod überwunden. Und dann unterwegs zu den Herzen, damit es erfasst wird. Und dann alles, was du bist und sagst und tun wirst, das wirst du mit den Jüngern dann noch besprechen in 40 Tagen danach, vom Reich Gottes reden. Und dass du nahe bist und jetzt ganz besonders nah im Herzen. Und dass aus den Herzen hinaus ein frohes Wort erschallen darf, das Menschen zur Umkehr ruft, aber auch ins Einssein mit dir. Und alles, was dazu notwendig ist, das schenkst du, bist du in überreichen Maßen. Nein, wir brauchen uns nicht verausgaben. Wir brauchen nur ausgeben. Denn du bist immer alles, in jedem Moment. Amen.